Hallo, liebe Susanne.
Hallo, Bärbel.
Endlich sind wir wieder vereint.
Gott Happy sei New Dank. Year.
Noch können wir beide das sagen, weil wir uns ja nicht gesehen haben.
Und wir haben ja auch keinen Podcast gehabt seither.
Wir wurden also, aber schon vermisst.
Ja, und deswegen wünschen wir euch allen natürlich ein fantastisches, wunderbares, friedliches, entspanntes und glückliches 2024.
Genau, dem schließe ich mich an. Bleibt zuversichtlich. Ist ja diese Woche nicht so leicht mit den ganzen Bauern, die die Autobahn blockieren, der GDL-Streik. Also man muss mal sagen, das Jahr startet schon nicht so ganz einfach für alle Bürger und Bürgerinnen.
Das Bist Jahr du davon startet Betroffenen? Wütend. Ich bin total betroffen davon. Mhm. Von den Bauern weniger, da können wir gerne gleich drüber reden. Und aber von der GDL natürlich. Herr Wieselski und ich sind richtig dicke Freunde inzwischen. Natürlich habe ich diese Woche eine Lesung. Natürlich habe ich geplant, mit dem Zug zu fahren. Am Freitag. Perfektes Timing.
Und jetzt kommt raus, dass du ein Paar bildest mit Herrn Wieselski. Das wäre natürlich der Hammer, mit so einem richtig unbeliebten Typen liiert zu sein.
Ich glaube, Herr Wieselski ist schon liiert. Ich hoffe es
ihm. So seid ihr.
Ich hoffe es ihm. Ich bin schon wütend. Also ich bin ja heute auch mit dem Auto bei dir. Das mache ich ja sonst nie.
Und was heißt das für die Lesung? Abgesagt.
Nein. Nein, ich fahre natürlich entweder sehr viel früher, da gibt es einen Zug, der fährt. Man weiß aber dann nicht, ich muss auch noch umsteigen in einen Regionalzug.
Oh mein Gott, mach das nicht. Nein, mach es nicht. Du wirst mir Fotos schicken, wo du einsam auf einem Gleis
in deinem
fliederfarbenen, nee, bitte sei kein Wutbürger, die nerven eh auch, die unterwandern ja langsam auch alles. Also einfach als Wieselski-Wütericherin, so, grundsätzlich Wut, finde ich, einfach auch nervt manchmal ein bisschen.
Ich finde, das ist manchmal schon Wut braucht im Leben, absolut.
Fokussiert und auf ein Thema, aber grundsätzlich, es gibt ja mittlerweile viele Leute, die sind auf alles sauer, auf die da oben, auf die da unten, auf die Neuler.
Ja, vor allem auf die da oben.
Ja, mein Gott.
Auf die Regierung.
Das ist auch so abstrakt.
Ich muss sagen, bei diesen Bauern, was sagst du zum Bauernprotest?
Also, die Öffentlich-Rechtlichen haben jetzt irgendwie ausgerechnet, wie viel Subventionen die bekommen, dass die Gewinne gemacht haben und dass es am Ende um 6% geht von diesem Dieselöl. Ich glaube schon, dass wir eines der Länder sind, die ja die Nahrung selber produzieren, dass das ganz wichtig ist. Ich habe bei meinem Schafebuch ja auch gemerkt, wie wichtig Landwirtschaft ist. Aber es betrifft, glaube ich, mit diesem ganzen Monsterdiesel die ganz großen Bauern vielleicht noch viel mehr als die kleinen. Ich glaube nicht, dass sie das schlechteste Jahr im letzten Jahr hatten.
Und nein, das ist bekannt, dass sie das nicht hatten.
Alle müssen irgendwo einen Kompromiss machen. Und ob jetzt die Bauern am lautesten und so lange alles blockieren, ich glaube, wir haben es jetzt verstanden, es reicht, Leute.
Also ich muss sagen, es ist ja eine der hochsubventionierten Branchen. Ich verstehe, dass die Bauern oft zu knapsen haben, aber ich glaube, die Wut richtet sich gegen die Falschen. Weil das Problem ist doch, dass letztlich das, was die Bauern produzieren und was wir dann als Lebensmittel zu uns nehmen, dass das einfach nicht anständig bezahlt wird. Und das liegt an Konzernen wie Lidl, Aldi, Rewe, Edeka und wie die alle heißen. Das heißt, da muss man wütend sein, weil die drücken die Bauernpreise.
Ja, und wir selbst müssen ja auch bereit sein, mehr zu zahlen für gute Nahrung. Das können viele nicht. Manche würden auch gerne den einen oder anderen Preis für Milch oder so etwas mehr bezahlen, aber da hacken sich, wie du gerade sagst, die Discounter ja gegenseitig die Preise
in die
Tiefe.
Ja, und die drücken eben die Bauern. Und deswegen ist die Wut auf den Staat eigentlich verkehrt, wenn die Bauern gemeinsam mal gegen diese Konzerne protestieren würden. Das könnte ich eher verstehen. Ansonsten, ja.
Es ist einfach auch ein bisschen viel für uns alle. Also ich bin jetzt langsam, reicht es auch mit dieser nervigen Bahn, also Faxe Bahn. Ich muss sie ja auch andauernd benutzen. Ich fahre am Montag nach Hamburg und weiß einfach und kann dir nur sagen, bitte, jetzt in dieser Streikphase, nimm dein Auto. Du hast wirklich ein Auto, wo ein Motor, du hast einen Zündschlüssel, du hast einen Fahrzeugschein.
Nein.
Fahr mit deinem Auto.
Ich fahre so rechtzeitig, dass ich viele Ausfälle ertragen kann. Aber
es geht nicht um Ausfälle, es geht um Streik, da ist nichts. Das ist nichts, das
schießt. Ich muss sagen, ich muss ja nochmal sagen, ich bin schon dafür, dass wir, ich finde es gut, dass wir ein Streikrecht haben. Es gibt Bereiche, da verstehe ich es nicht mehr wirklich. Bei Wieselski habe ich langsam den Eindruck, er will sich ein Denkmal errichten, bevor er in Pension geht,
ist
dass alle nochmal sagen. Ist doch ein
Negativdenkmal, was in den Minusbereich geht. Was soll das?
Ja.
Also bei Franz Beckenbauer, Gott hab ihn selig, ja.
Auch schwierig.
Auch schwierig. Da überlegen sie jetzt, ob sie ein Denkmal errichten oder ob sie das jetzt ins Franz-Beckenbauer Arena umnennen oder die Sebener Straße in die Franz-Beckenbauer Straße.
Ja, der hat sein Lebenswerk hinten raus auch so ein bisschen beschädigt selbst, aber gut.
Ja.
Es ist, wie es ist.
Nein, ich habe ihn mal auf einer Sportveranstaltung gesehen, irgendeinen Sportpreisverleihung, aber nur am Horizont. Und ich meine, kennen, das sind ja eh nur ein paar Leute. Ja, in der ARD-Doku gab es ja auch ein paar, die das so bestritten haben, aber natürlich ist da irgendwas mit Geldern. Da muss man auch nicht naiv sein, wenn so eine Weltmeisterschaft kommt, dass da irgendwelche Gelder fließen.
Dass die FIFA kein Verein ist, wo es irgendwie besonders... Nein. korrekt zugeht, das weiß das ja jeder, und seine Bemerkungen zu Sklavenarbeit in Katar waren,
das ist
auch
einfach
denkwürdig.
Dumm. Das ist einfach dumm gewesen und das ist auch politisch nicht korrekt gewesen und unachtsam, weiß ich jetzt nicht.
Aber er war ein großer Kicker.
Ja, und die haben ja auch viele Kopfbälle, weißt du, da hast du vielleicht schon mal so den einen oder anderen Aussetzer. Der hat einfach elegant und super gespielt und ich weiß, dass mein Vater, mein Bruder alle immer gelobt haben, wie der den Ball am Fuß führt. Ja, okay. Rockt uns beide jetzt nicht so, aber er war
doch.
Er war ja auch ein gut aussehender Typ mit diesen dunklen Locken, der sah ja schon, und irgendwie, ist dir das auch aufgefallen bei diesen ganzen Rückblicken, waren die Fußballhosen irgendwie kürzer? Der sah immer so aus wie so ein ausgewachsener Junge in viel zu kurzen Hosen.
Ja.
Die hatten früher kürzere Trikothosen.
Die waren nicht tätowiert, ist mir aufgefallen.
Ja, das stimmt.
Heute denkt man ja, wenn jemand nicht tätowiert ist, fällt es heute fast auf. Und die waren ja alle nicht tätowiert.
Ja, stimmt.
Ich war ja mehr so Typ, ich fand eher so Paul Breitner gut.
Mm. Boah, der hat mich mal richtig mies angeschrien.
Paul Breitner,
der hat mich dann aber verwechselt mit jemand anders. Der hat mir hinterher dann Blumen geschickt und sich entschuldigt. Da waren wir irgendwie nach so einer EM oder WM, gab es in der ARD immer so Fußballrunden. Und dann kam ich in den Gästeraum, dann kam der schon so mit erhobenen Zeigefinger auf mich zu und hat mich, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, total. Und habe ich gesagt, Herr Breitner, ich habe nichts damit zu tun. Ich weiß, doch, das sagen Sie jetzt nur so. Und ich, nein, ich weiß wirklich nichts davon. Hat er mir hinterher, hat seine Frau, glaube ich, veranlasst, dass er mir Blumen schickt.
Ja, immerhin.
Immerhin. Ich habe die Entschuldigung also, natürlich angenommen, aber da hatte der eine rasende Wut.
Aber ich habe es auch abgekriegt. Ich war ja jetzt 8 Tage weg auf Mallorca.
Ja, von wem? Von Paul Breitner?
Nee, da war ich abends. Mallorca im Winter ist ganz anders als Mallorca im Sommer. Und im Südosten, wo ich bin, ist wirklich so ein bisschen, du kommst da an, es war niemand zu sehen. Ich habe gedacht... Das sieht aus wie nach einem Giftanschlag und wir sind die Einzigen, die noch leben. Nur die Gebäude stehen noch. So, es war überhaupt keiner auf den Straßen, die meisten Restaurants sind zu.
Aber du hast doch den Flieger nach Spanien und nicht nach Tschernobyl gebucht, oder?
Ja, und es war so ein bisschen wie Winterschlaf. Mhm. Das war sehr lustig. Einmal war ich, wir waren mehrmals am Meer. Da ist so eine kleine süße Bucht, die ist im Sommer rappelvoll. Da war einfach niemand. Da saßen 2 Spanierinnen in Daunenjacke und einmal lagen auch 3 Menschen so... neben auf so einer Plattform in der Sonne. Wenn die Sonne mittags geschienen hat, konntest du wirklich schön in der Sonne liegen. Da war es so 13, 14 Grad. Und das Meer war auch so 14 Grad.
Schön in der Sonne liegen bei 13 Grad, da brauchst du aber
schon
einen Pulli.
Wenn du windgeschützt liegst, kannst du da im Bikini liegen.
Ja, echt gut. Das klingt frostig.
Ja, und dann war ich im Meer natürlich baden, ist ja klar, so. Und es war wirklich, man konnte es gut aushalten. Es ist jetzt keine kuschelige Temperatur zum Schwimmen, aber man kann einmal rausschwimmen und zurück und das Wasser ist so schön klar. Also es war wirklich toll. Und dann kriege ich danach bei Instagram, schreibt mir eine, ich habe sie gesehen.
Oh, wie gruselig.
Wollen Sie vorbeikommen auf einen Wodka-Feige? 17 Uhr war's. Und dann dachte ich, also um 17 Uhr auf einen Wodka-Feige ist mir, glaube ich, ein bisschen zu früh. Aber das waren 2 sehr nette Frauen, die irgendwie in der Nähe auch Urlaub gemacht haben.
Aber wie haben
die
dich
mich
gesehen?
Und die mich trotz meiner Mütze und meiner wirklich nicht sehr attraktiven Bekleidung auf dem Weg ins Wasser.
Begleitung oder Bekleidung?
Bekleidung.
Bekleidung.
Mit K. Meine Begleitung war natürlich sehr attraktiv, das ist klar.
Ja,
und
klar.
Dann hatte ich das denkwürdigste Erlebnis abends. Wir sind viel zu
aber,
Fuß
aber
gegangen.
Aber würdest du jemanden, wenn der Bergdoktor jetzt vor dir hier im Main vorbeischwimmt, würdest du ihn anrufen und sagen, hallo, kommst du auf einen Espresso Martini?
Na, schreiben. Weiß ich nicht.
Bei Direct Messages oder wie haben die dich angerufen?
Na, über Instagram. Geschrieben. Oh. Geschrieben, nicht telefoniert. Ja. Geschrieben.
Snoopy, komm rein.
Snoopy kratzt draußen an der Tür. Er will bei uns sein. Ja. Er hat den Podcast auch vermisst.
Nicht angesprochen.
Und dann sind wir eines Abends, haben wir gedacht, ach, wir machen mal ein bisschen Schritte und gehen mal ein bisschen weiter und sind irgendwie schon ganz schön weit gelaufen in einen Ort, wo es eigentlich immer offene Restaurants gibt. War alles zu. Dann haben wir eins gefunden endlich. Dann sind wir dahin. Ich komme rein, war auch fast alles frei. Dann sage ich auf meinem stammeligen Spanisch, hallo, haben Sie einen Tisch für zwei zum Abendessen? Dann guckt er mich an, so ein kleinerer Typ, richtig böse.
Warum?
Und dann sagt er Folgendes. Das solltest du wissen. Seit 15 Jahren muss man bei uns reservieren. Das musst du doch wissen.
Oh Gott.
Und dann gucke ich zurück und denke, ah, er ist ein Deutscher. Okay, und
warum
dann habe ich gesagt, ja, warte, dann sage ich, naja, okay, das weiß ich jetzt, aber...
Wann kommt der Bus?
Es ist ja sehr viel frei hier. Es war wirklich riesig. Alles reserviert. Wir haben nichts.
Der in so einer natürlich, Stimme?
Ja, in so einer Stimme.
So
als würde er mir wirklich gleich eine scheuern. Und dann ist mir aufgegangen, ich kannte den über 17 Ecken, habe ich von dem schon mal gehört. Ich war da aber noch nie essen. Aber er kannte eben mich. Und ich glaube, es war sein Moment, einer in Anführungszeichen Prominenten mal zu zeigen. Und dann...
Hieß das gemein?
So, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist es so. Und dann drückt er mir seine Visitenkarte in die Hand und sagt, nächste Mal rufst du an. Und dann habe ich gesagt, diese Karte, glaube ich, brauche ich in meinem ganzen Leben nicht. Und habe sie ihm wieder hingelegt. Dann waren wir aber
das Restaurant noch kurz nennen?
Nein, schon. Muss man ja nicht machen. Jedenfalls waren wir dann in diesem kleinen Ort und dann mussten wir natürlich alles wieder zurücklaufen. Gegessen hatten wir leider nicht. Hungrig. Ja, also da haben wir dann, hatten wir immerhin 7 Kilometer oder so,
ja,
auf der Uhr.
Hättest du Wodka-Feige angenommen, hättest du wenigstens eine Feige im Markt.
Ja, hätte ich wenigstens ein bisschen was.
Aber warum ist man unfreundlich? Ich meine, du bist doch Gastgeber und Gastfreundschaft.
Ich kann mich auch nicht erinnern.
Naja, hat er sich über die 99% geärgert? Vielleicht gibt es die ja gar nicht, die jetzt ja wieder zurück sind nach
in
der
Corona. In Spanien weiß ich nicht, wie
weiß
das ist.
Weiß ich gar nicht, ob die das auch hatten.
Und ganz ehrlich, ich glaube, der konnte mich einfach nicht leiden. Also ist ja auch okay. Und er hatte auch so einen Auftritt. Da waren ja 3 Tische von diesen 25 belegt.
Hat er so laut gesprochen, dass die anderen
sehr
das gehört?
Sehr laut.
Mein hat Freund deine Begleitung
war so,
was gesagt?
Der war fassungslos. Der hat gedacht, was geht hier ab? Ja. Der hat nachher gesagt, hätte ich ihn hauen müssen? Und dann habe ich gesagt, nein. Das ist zu viel, ich finde, das ist dann zu viel Aufmerksamkeit. Wir sind zurückgelaufen und wir mussten irgendwie auch lachen.
Du hättest es machen können wie Jens Lehmann, einfach die Kettensäge rausholt. Der liest ja der ehemalige Nationaltorwart oder mit einem Auto durch eine Schranke fahren, einfach mit einer Kettensäge von außen das ganze Restaurant zerstören.
Was ist mit dem eigentlich los?
Ich glaube, der hat seine Emotionen und Aggressionen nicht im Griff und fährt ja auch durch geschlossene so Parkschranken irgendwie durch. Ich glaube, du brauchst diese Wut im Leistungssport und diese Aggression ja, wenn du dann so auf die gegnerische Mannschaft guckst und die Abwehr. Aber vielleicht hat der noch nicht verstanden, dass das Spiel vorbei ist. Aber mit einer Kettensäge, das finde ich schon ein bisschen gruselig.
Das finde ich total
gruselig. Aber dein Restaurantbesitzer, Entschuldigung, jetzt sage ich auch schon deiner, ist ja auch kurz davor.
Der ist einfach, glaube ich, ein kleiner Mann mit sehr viel Ego und hatte das Gefühl, das ist mein Auftritt.
Ja, der ist einfach nicht
so. Es ist mir fast lieber, dass er gesagt hat, nein, weil wenn er mich gehasst hat und hätte mir dann Essen gemacht, würde ich nicht wissen, was er dann gemacht hätte. Weißt du, das ist ja auch kein schöner Gedanke.
Eklig.
Ja, den finde ich auch eklig.
Aber ich verstehe das nicht, was die Leute da in ihrem Kopf haben oder was die da für eine... Schranke auch im Kopf haben, um jemanden so, du kommst in einen Laden, in einem Urlaubsort, also für alle ist das ja ein Urlaubsort, außer für die paar, die da wohnen, und dann begrüßt du so jemanden. Also was ist das auch für eine Begrüßungskultur und was ist das für ein Umgang? Aber der Umgang ist ja eh ein bisschen rauer und härter geworden.
Ja, und ich muss auch sagen, und dieses, nochmal zurück auf die Bauern marschieren da mit irgendwelchen Rechtsextremen und die AfD... Leute, schaut euch das Programm der AfD endlich mal richtig an. Da steht drin, keine Subventionen für die Landwirtschaft.
Ja.
Der Stärkste überlebt. So, also wenn ihr mit denen gemeinsame Sache macht, dann herzlichen
Glückwunsch. Gut, da sind ja dieser ganze Dreck von Reichsbürgern und so weiter, dieser ganze Sumpf ist ja dabei, die jetzt immer überall mitlaufen. Ob das Impfen ist, ob das Traktoren ist, ob das Bahn oder irgendwas anderes ist, keine Ahnung. Die scheinen ja irgendwo immer aufzutauchen. Das sind die gleichen, die auch zum Bundestag gelangt sind.
Die haben ja viel Freizeit anscheinend.
Die haben offensichtlich viel Freizeit und sehr viel Wut im Bauch. Ich glaube, die sind einfach nicht zur Ruhe gekommen.
Ich hoffe ja, dass die sich bisschen untereinander kannibalisieren. Das ist das Wort, kannibalisieren. Also jetzt Sarah Wagenknecht mit ihrer neuen Partei. Dann kommt ja noch Herr Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, der da rausgeflogen ist, sich sehr gerne mit allen möglichen AfDlern und Rechtsextremen jeder Couleur umgibt, also ganz gruselig. Und ich hoffe, dass ein paar AfD-Wähler abspringen und auf diese Züge aufsteigen. So,
dann zerbröseln die sich selber, aber leider scheint ja da genug zu sein.
Aber es macht mir manchmal schon Angst, muss ich sagen, wenn ich sehe, dass es Gegenden gibt, in denen die AfD die stärkste Kraft sein wird. Mit einem Programm, das eigentlich null Aussagekraft hat. Die leugnen den Klimawandel. Wie verrückt muss man sein? Leute, wenn ihr im Hochwasser steht, kapiert ihr das nicht. Mhm. Für Frauen auf Wiedersehen, Rückkehr in die 50er. Mhm. Das ist doch einfach Banane.
Aber warum sind es dann so viele? Also hörst du dann deinem Nachbarn, deinem Onkel, deiner Cousine zu, wenn die davon reden und sagst du dann nichts? Man muss dann jetzt schon mal den Mund aufmachen. Also
man muss was sagen.
Ja, das geht ja
nicht. Man muss was sagen, obwohl ich glaube, dass viele dieser Diskussionen ja auf so Halbwahrheiten beruhen. Dann kommt ja sofort Lügenpresse, alles ausgedacht. Mm. Oder dann kommen diese ganzen Narrative, die sagen, ich weiß das aus erster Hand, weil der Cousin vom Cousin eines Freundes, der hat das erlebt.
Es ist eine langsame, subkutane Unterwanderung von Demokratie.
Oh, subkutan ist so ein schönes
Wort. Ne? Mhm. Und auch von demokratischen Prozessen und Institutionen, in die man die immer diffamiert und klein macht. Und indem Sarah Wagenknecht, nachdem eben so ein Mob da auch den Wirtschaftsminister auf der Fähre da bedroht hat und dann sagt, ja, das war weinerlich. Also die steht da immer wie so eine Eisprinzessin und meint, sie hat jetzt für alles die Lösung. Hat sie ja auch nicht. Also die will ja zurück sich bei Russland wieder ankuscheln. Und
ja, und wird herzlich unterstützt von Alice Schwarzer, die mich so enttäuscht, muss ich sagen. Ich war immer auch ein Fan von Alice Schwarzer. Dann kam diese Steuergeschichte, fand ich nicht so besonders toll. Aber ich habe gedacht, das ist eine Kämpferin gewesen.
Nee, die war zum Beispiel auch immer unnett, nicht freundlich zu Mitarbeiterin. Also, naja, egal. Es ist jetzt so, wie es ist. Früher hat sie viel dafür getan, aber man braucht momentan schon ein sehr starkes Nervenkostüm, damit man sich nicht so sehr aufregt. Und natürlich ist es gut, sich bei politischen Themen aufzuregen, sich zuzuhören, aber letztendlich ist Politik ja auch immer nur ein Kompromiss in der Demokratie. Man geht aufeinander zu und versucht, eine gute Lösung zu finden.
Deswegen aber, ist es Demokratie, weil da nicht einer ist, der sagt, so Freunde, hier wird's gemacht, so hier geht's lang, so wird's gemacht. Ja, aber ich habe immer noch so ein Urvertrauen, dass die Masse das Richtige tut.
Ja, das sind wir alle, aber ich glaube, in Thüringen und Sachsen wird es richtig hart. Und weil wir denken, dass die das Richtige tun, wird es langsam, dann waren es erst Protestwähler, dann hatte man dafür Verständnis. Es gibt kein Verständnis mehr bei Leuten, die gegen die Demokratie sind. Und wenn wir da einbrechen, und wir werden da leider einbrechen, dann wird sich auch der ganze Bundestag in der Zusammensetzung verändern. Das Länderparlament wird sich verändern. Was ist denn eigentlich los? Ich sehe das ja immer nur, wenn man durch Innenstädte fährt, da gibt es ja überall dieses Steakhouse, diese Blockhaus Steakhouse. Was ist da los bei diesem Sorgerechtsstreit mit diesen vier Kindern?
Also man muss das ja kurz erklären.
Ganz kurz. Blockhaus, vier Kinder. Frau verheiratet, Mann nach Dänemark und jetzt werden...
Scheidung.
Jetzt gehen die Kinder immer hin und her, die beiden, die 10 und 13 sind, mit einem Alarmknopf und da muss die Polizei die aus dem Haus holen. Was ist da los?
Also, es ist ja ganz kompliziert.
Die Juristin spricht.
Ja, also die Hobbyjuristin. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht hatte lange Christina Block. Der Vater hat die Kinder, aber es gibt vier Kinder. Die älteste Tochter ist freiwillig beim Vater. Die zweitälteste ist freiwillig bei der Mutter.
Oh Gott.
Es geht um die beiden jüngeren Kinder, 13 und 10.
Und wo wollen die sein?
So.
Weiß man noch nicht.
So, das Aufenthaltsbestimmungsrecht lag bei der Mutter. Dann waren sie beim Vater irgendwie für ein Wochenende oder für Ferien. Er hat sie nicht mehr rausgerückt. Dänemark ist an einem bestimmten europäischen Abkommen nicht beteiligt. Insofern gab es keine Auslieferungsfrist. Dann hat er die Kinder einfach nicht rausgerückt. Nach 2 Jahren hat das dänische Gericht irgendwann gesagt, die Kinder sind jetzt so gewöhnt, beim Vater zu sein. Das ist eine Kurzzusammenfassung, ich bin ja nicht die Juristin des Falls. Die bleiben da. Dann wurden die Kinder entführt in einer Nacht- und Nebelaktion. Wahrscheinlich von der Mutter, denn dort kamen sie dann an. Von 8 Männern, die den Vater niedergeschlagen haben, auch nicht wirklich schön. So, und die Kinder landeten dann in Deutschland. Der Kleine, der Sohn, hatte einen Alarmknopf, den du eben angesprochen hast, den hat er im Auto irgendwie gedrückt. Dann waren die Kinder in Deutschland, waren 4 Tage hier, dann hat ein dänisches Gericht entschieden, die Kinder müssen zum Vater.
Wo sie die 2 Jahre
gelegt. Und das OLG hat dem zugestimmt, weil sie gesagt haben, nach dieser Entführung und nach 2,5 Jahren beim Vater müssen die Kinder zurück.
Jetzt aber sie waren ja nicht rechtmäßig vor 2 Jahren zum Vater.
Nach dänischem Recht schon.
Nein, aber...
Aber nach deutschem Recht nicht.
Ah, oh Gott, ist das ein Horror.
Also es ist ein wirklicher Horror. Und natürlich sagt man, habe ich im ersten Moment gesagt, diese arme Frau, was bleibt der irgendwann übrig, wenn die Gerichte ihr Recht nicht durchsetzen können? Aber letztlich weiß man es nicht. Die Kinder wurden nicht wirklich gehört. Vielleicht wurden die in Dänemark gehört. Ich weiß es nicht.
Aber es kann doch nicht sein, dass die Kinder nicht gehört werden. Wenn du 8 und 10 oder mittlerweile 10 und 13 bist, jetzt sind die da ja schon seit 2 Jahren. Was ist das für ein unglücklicher Zustand, wenn deine Eltern immer nur mit Hass übereinander reden, dass du dich als Erwachsene nicht...
Die Kinder durften die Großeltern nicht sehen. Die Großeltern sind irgendwie hingefahren. Herzzerreißende Bilder. So. Es ist ein bisschen komisch, weil das Ganze immer auch ein Riesenfall in der Bild-Zeitung ist und die Bild-Zeitung sich auch klar positioniert hat. Wir alle können es ja für die Mutter. Mhm. Wir alle können das natürlich nicht abschließend beurteilen, weil niemand weiß, was im Haushalt der Mutter vorgefallen ist.
Sorgerechtsstreit ist natürlich immer ein. Wahrscheinlich mussten die ganze Zeit Fleisch essen und die sind eigentlich Vegetarier, die Kinder oder irgendwie sowas. Nein, das ist jetzt nur ein doofer Scherz. Dieser Sorgerechtsstreit ist einfach furchtbar und wird auf Kosten dieser Kinder ausgetragen. Also
klar, aber würdest du als Mutter dann sagen, dann ist es halt so, dann leben sie beim Vater, bis sie selbst entscheiden können. Aber all diese Jahre sind ja dann auch für dich verloren, weil der hat ja seinen Kindern auch nicht erlaubt, die Großeltern zu sehen, die dürfen nicht zur Beerdigung der Oma, die dürfen ihre Mutter nicht sehen. Was ist da los?
Was für
also
ein
wer
Preis
ist da
Kinder
wie
zahlen?
Verrückt?
Ja, und wie guckst du später auf deine Eltern? Wie werden die dann sein, wenn die selber mal Kinder haben oder auch in so ein Scheidungsdilemma kommen? Das ist ja alles
Es ist
furchtbar.
Wirklich, man kann sich trennen. Niemand ist gefeit von einer
Trennung,
Scheidung,
nein.
Von irgendwas, von einer Trennung. Liebe kann auseinandergehen, aber wenn man gemeinsam Kinder hat,
dann
muss man
sich an einen Tisch setzen und miteinander reden. Also das geht
man
ja.
Muss sich nicht mehr mögen, gar nichts. Aber durch die Kinder ist man lebenslang verbunden. Ich weiß, das ist manchmal wahnsinnig schwer, weil manchmal eine Seite einfach komplett irre ist. Das ist nicht immer die männliche, das kann auch die weibliche sein. Das ist also, wie gesagt, Wahnsinn macht nicht vor irgendeinem Geschlecht halt. Also es gibt auch Männer, die wirklich extrem leiden. Es ist einfach scheiße und für die Kinder richtig scheiße.
Für die Kinder ist es der richtige Horror, also das muss ich sagen. Ich habe das immer nur am Rande mitbekommen und dann hast du diesen kleinen 10-Jährigen mit seinem Teddy gesehen und der andere hat noch einen Notfallknopf, also... Traurig. Gut, das nächste Mal haben wir nur gute Nachrichten für euch, oder?
Fröhliche Themen.
Fröhliche Themen.
Nur
das
fröhliche Themen.
Also, habt einen schönen Mittwoch.
Genau, und eine schöne Woche und ein tolles 2024.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.